Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Motivierend Ehrlich. Heute haben wir einen ganz, ganz lieben Gast. Aber zuerst einmal
Anna,
herzlichen
alles
Glückwunsch!
Gute! Es ist so schön. Also, ihr könnt euch denken, wir haben heute Anna zu Gast und sie redet mit uns noch über das Ende ihrer Schwangerschaft. Mittlerweile hat sie aber schon die Geburt hinter sich. Am 24.07. hat sie ihr Baby etwas frühzeitig bekommen, aber alles ist gut. Und wir haben uns natürlich so gefreut, das auf Social Media zu lesen und zu erfahren und gucken jetzt quasi ein bisschen rückblickend auf das Ende ihrer Schwangerschaft.
Genau. Viel Spaß dabei und dir, Anna, alles Liebe und eine schöne Kuschelzeit.
Hallo, Anna. Anna Adamian, auch genannt früher als Anna. Wie hieß du?
Wilken,
stimmt.
Ja, hi.
Ich freue mich riesig, dass du dabei bist, weil ich habe nämlich früher so mein kleines Dirty Secret, wobei es ja auch kein Secret sein muss. Ich habe früher GNTM geguckt, Germany's Next Topmodel.
Da hast du ihre Folge gesehen, als sie mit dabei war?
Ja, oh, Maria, du kennst sie überhaupt nicht aus. Das ist nicht eine Folge, das ist eine Staffel.
Ja, ich meine ja, Entschuldigung, die Staffel natürlich, klar.
Du hast es nicht so mit Fernsehen und so, ne? Du kennst dich nicht aus, wie es funktioniert im Showbiz.
Ja, jetzt nicht mehr. Früher war ich ganz groß, jetzt nicht mehr.
Nee, deswegen ist es richtig, richtig cool. Und Anna, ich habe es vorhin gerade schon so angeteasert. Ich hatte dir mal vor Ewigkeiten, ich glaube, das war während Corona, geschrieben, ob wir mal auf Instagram live gehen wollen, weil ich mit dir über deinen Kinderwunsch... Ja, das macht doch nichts. Ich habe es auch erst jetzt gesehen, als ich dich wieder angeschrieben habe und gefragt habe wegen des Podcasts. Und ich bin so froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil dann ist es jetzt umso besonderer, dass wir heute miteinander reden können.
Ja, voll schön. Ich bin ja auch bekennender, ihr wisst es schon, GZSZ Ultra, aber einer der lieben Ultras. Und deshalb habe ich mich eh so gefreut, weil ich es so toll finde, weil es auch irgendwie dann so spannend ist, die Menschen ja ein bisschen mehr kennenzulernen, die man wirklich tagtäglich, gut, bis auf Samstag, Sonntag, da gibt's ja keine Folge leider.
Nervtage.
Ich glaube, für euch reicht wahrscheinlich für 5 Tage. Habe ich mich eh total gefreut. Also richtig schön. Ich bin sehr froh, hier heute Gästin zu sein.
Ja, genau genommen cool. Bist du ja auch eigentlich eine Kollegin von uns, ne? Weil du
ja auch schon natürlich
mitgespielt hast. Also es ist jetzt hier ein Talk unter Kolleginnen.
Ja, ich kann mich noch dran erinnern, als es uns auch gesagt wurde, du und Betty, ihr kennt euch ja auch noch früher von Germany's Next Topmodel.
Betty und ich sind bessere Hälften. Also wir sind
ihr seid richtig gut befreundet
Person.
Auch, ne?
Ja, genau.
Genau, ja. Und also Betty Tauber, an die kann ich mich auch noch erinnern mit Germany's Next Topmodel, irgendwas mit Knöpfen. Ich weiß nicht, ob sie Knöpfe als Ohrringe hatte oder irgendwas war da mit Knöpfen in meinem Kopf. Naja, das auf jeden stimmt. Fall habt ihr zwei ja einen Auftritt auch bei GZSZ gehabt, als Models, glaube ich, oder? Oho, welche
als
Überraschung.
Ihr selbst.
Nee, als ihr selbst. Ach, wirklich als
wir
ihr selbst.
Wir waren damals auf einem Event als wir selbst quasi. Also wir haben uns selbst gespielt. Also wir waren Anna und Betty dort. Fand ich auch ganz spannend. Und als Betty und ich damals die Anfrage bekommen haben, wir haben uns so gefreut, weil Betty liebt auch GZSZ. Und das war immer so unser kleiner Wunsch. Und dann, dass wir das auch noch zusammen machen durften, fanden wir richtig cool. Und wir waren halt voll aufgeregt. Und das war so süß, weil alle am Set das so gar nicht so gefühlt verstanden habe, also doch schon verstanden haben, aber für die war das so, okay, aber ist ja so ganz, ne, ist ja nur so wir normal und wir so, nein, wir gucken das, wir sind damit groß geworden und wir waren richtig nervös einfach. Wir hatten auch bei unserem Minisatz, den wir hatten, so Angst, irgendwas zu verkacken, bei jedem Schritt hatten wir Angst, uns falsch zu bewegen, aber es war im Endeffekt eigentlich, war einfach mal spannend auch zu sehen, ne, also ich meine, klar, sowohl Betty als auch ich haben öfters mal irgendwelche Jobs, die mit Fernsehen und so zu tun haben, aber es war einfach wirklich spannend zu sehen, wie es am Set ist, wie es gedreht wird und vor allem dann die Folge im Fernsehen zu sehen. Also
das
wie es dann rüberkommt und so, das war einfach super aufregend. Ja.
Und es hat euch aber hoffentlich nichts von diesem Zauber genommen, du kannst es jetzt noch immer gucken, GZSZ, und denkst dann nicht automatisch dran, ah ja, mit dieser Person habe ich jetzt gedreht und in echt ist sie ja so und jetzt kann ich das nicht mehr unterscheiden, sondern du kannst dich noch voll drauf einlassen.
Ich kann mich da noch voll drauf einlassen. Also damit hatte ich gar keine Probleme. Also wir hatten auch richtig Spaß mit allen am Set. Also es war, Wir haben auch Reels gedreht mit denen und das war richtig süß und die haben uns sehr süß aufgenommen alle. Also unsere Aufregungen haben die alle ganz toll aufgenommen und es war irgendwie, war wirklich süß. Also war ein richtig schöner Tag, auch wenn wir sehr KO waren, was ich halt spannend fand und ich kannte es noch von GZSZ, dass es halt echt lange dauert, ne? Also für so 2 Minuten. Nicht mal dann am Ende. Und ich glaube, das ist ganz vielen gar nicht bewusst da draußen, wie lange so eine einzelne Szene dauert. Schon allein vom Umbau, vom Licht, bis alle Bescheid wissen. Wir hatten ja auch so eine Eventsituation mit sehr vielen Komparsen. Ich glaube, das hat dann auch nochmal, also ich weiß nicht, ob es aufwendiger ist, das könnt ihr dann sagen, aber da müssen ja schon viel mehr Menschen koordiniert werden.
Ja.
Also,
ja, das ist viel
Ahnung.
Auf. Also ihr habt auch, glaube ich, ja im Außendreh, so nennen wir das, wenn das nicht auf unserem aufgebauten Kiez,
genau,
sondern
genau.
Wirklich, ihr habt in Berlin am Potsdamer Platz so gedreht.
In der Location.
Genau, dann ist es, und mit vielen Komparsen, Komparsinnen ist es wirklich nochmal viel aufwendiger. Also ansonsten ist GZSZ bzw. die täglichen Serien ja eher dafür bekannt, dass wir sehr schnell arbeiten. Also wir produzieren... ich weiß nicht, mit den beiden Teams würde ich mal so sagen, 15 Minuten pro Tag, während bei einer anderen Filmproduktion vielleicht 3 bis 5 Minuten pro Tag produziert wird.
Okay.
Also nachher an der Sendezeit.
Ja.
Deswegen, es funktioniert schon sehr schnell. Aber bei euch war natürlich wirklich nochmal ein ganz besonderer Moment, weil ihr eben diesen Außendreh hattet mit vielen Komparsen, weil so eine Fashion-Show-Situation.
Ja.
Ne? Deswegen. Aber du hast recht, ich glaube, dass viele Leute nicht wissen, wie viel Arbeit, also in so einem Mini, wenn man jetzt einmal nur so einen Shot sieht, keine Ahnung, alleine so eine Totale nennt man das, wenn man eben ganz viele Menschen sieht, wenn die Kamera von weit weg ist, was das für eine Mühe ist zu koordinieren. Hm. Ja, aber richtig schön, also es ist quasi ein Talk unter Kolleginnen hier.
Ja, quasi, also das wäre natürlich noch krasser, wirklich Kollegin zu sein. Ich habe auch gesagt, ich komme gerne wieder, wenn das Thema irgendwie passt, bin ich wieder dabei. Wir hatten
sehr
auch
gut,
letztens mal Austausch tatsächlich, aber
cool.
Da gab es nichts Themenrelevantes, weil ich vorgeschlagen habe oder ich bin nochmal gefragt worden, habe ich gesagt, ja hey, wäre ja cool, wenn man das irgendwie connecten könnte mit Themen, wofür ich mich auch einsetze, weil zum Beispiel Endometriose war bei GZSZ noch kein Thema. Ich weiß auch, dass so eine Sendung nicht sämtliche Themen beschäftigen kann. Kinderwunsch war ja mal Thema oder auch Fehlgeburt, ne? Aber da habe ich gesagt, das würde ich persönlich voll, was heißt cool finden, natürlich, also, aber schon irgendwie, da könnte ich mich noch mehr mit identifizieren, wenn man irgendwie so ein Thema reinbringt, wofür man sich auch selber engagiert irgendwie.
GZSZ ist ja auch dafür bekannt, dass sie so wichtige Themen eigentlich aufgreifen. Und du bist ja wirklich auch eine Advokatin, was diese Kinderwunschreise angeht, die ja viele Frauen durchmachen. Und auch was das Thema Endometriose angeht, weil du hast eine große, große Reichweite und hast ja schon sehr früh angefangen, offen darüber zu sprechen und auch, da haben wir, Marie und ich, uns vorhin drüber unterhalten, dass du auch sehr früh, auch ich meine jetzt im frühen Alter, weil du wahrscheinlich auch schon einfach sehr früh dann auch in der Öffentlichkeit standest, du hast sehr früh schon über mentale Gesundheit auch gesprochen.
Ja.
Dir macht einfach, ne?
Ja, genau, weil das eine ja das andere nicht so ausschließt, ne? Also zum Beispiel damals, als ich die Diagnose noch nicht hatte, ging es mir psychisch halt einfach auch sehr schlecht, weil mir nie jemand geglaubt hatte, also jetzt in Bezug auf die Endometriose, man sich immer rechtfertigen musste. Und ich habe ja erst, also ich hatte meine Endometriose-Diagnose schon 2 Jahre und dann habe ich damit darüber in der Öffentlichkeit gesprochen. Man muss natürlich sagen, das war damals 2017, als ich darüber gesprochen habe und da hat ja noch niemand über ernste Themen auf Social Media gesprochen, außer Luisa Della damals schon, aber es gab nicht so viele, die das gemacht haben, also die Hemmschwelle war einfach generell viel größer, auch Angst, dass vielleicht Kunden abspringen, weil da waren solche Themen ja noch, das klingt komisch, aber eklig, zu weit weg. Und das hat halt schon viel mit mir gemacht, als ich die Diagnose dann auch bekommen habe, auch psychisch im Sinne von Erleichterung und Freude, aber dann auch Panik, jetzt mit einer chronischen Krankheit ja leben zu müssen, weil die geht ja nicht weg durch die Diagnose. Das ist nur ein Wissen, woher es kommt und trotzdem struggelt man immer wieder, weil die Endometriose einfach sehr unberechenbar ist, was die Symptome angeht. Und man immer wieder an diesen Punkt kommt, aber bilde ich mir das jetzt ein? Und ach, na, man redet sich ja Dinge dann auch selber gut. Und es gehörte für mich irgendwie immer dazu, genauso wie beim Kinderwunsch, bleibt das nicht aus, sag ich mal. Mentale Gesundheit beim Kinderwunsch, ich meine, auch gerade bei Verlusten, bei Fehlgeburten und so, finde ich schon wichtig, darüber zu sprechen, dass das halt mehr ist als nur ein Verlust oder mehr ist als, ich gehe in eine Kinderwunschklinik, kriege eine Spritze und bin schwanger. Also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja weit davon entfernt, ne?
Ja, allerdings.
Vielleicht können wir mal ganz kurz, also wir haben für diese Podcast-Folge uns ja auch vorgenommen, dass wir uns nicht nur auf Endometriose und Kinderwunsch fokussieren wollen, weil wenn es euch interessiert, dann guckt euch wirklich Anna Adamians Profil an oder auch, es gibt ganz viele Podcast-Folgen, die du gemacht hast, wo du ganz viel schon darüber erklärt hast. Aber ich will trotzdem ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur klarifizieren. Was ist denn Endometriose? Kannst du das in ein paar Sätzen erklären?
Ja, Endometriose ist eine chronische Erkrankung und bei der wachsen halt so Tumore, also Herde, Verwachsungen, Zysten, teilweise eben auch Schokoladenzysten, also mit Blut gefüllt, an sämtlichen Stellen des Körpers. Das ist gar nicht nur in der Gebärmutter oder an den Eierstöcken oder Eileitern, sondern viele Frauen haben teilweise ein Stück Darm entfernt bekommen, weil die Endometriose da tief drin saß oder an der Blase, im Bauchbereich, Bauchfell, bei seltenen Fällen auch an der Lunge. Also es kann wirklich übergreifend sein und da treibt die Endometriose dann halt ihr Unheil. Also es wird ja auch teilweise gar nicht mehr unbedingt nur von einer gynäkologischen Erkrankung gesprochen, einfach weil die Symptome wirklich so vielfältig sind. Also es ist eben nicht nur während der Periode Schmerzen zu haben. Sicherlich ist es sehr unterschiedlich und das macht die Endometriose halt noch schwieriger. Dass bei der einen Betroffenen ist es so, bei der anderen Betroffenen ist es komplett so. Also man kann das nicht irgendwie so in einen Topf packen. Aber die Symptome reichen halt von bis. Also wenn man sich wirklich mal informiert, auch die Endometriosevereinigung ist eine tolle Informationsquelle und sich diese Symptomgrafik anguckt, das ist eigentlich alles, was man gefühlt haben kann.
Krass.
Nur muss man dann halt irgendwie gucken, kommt das vielleicht zyklusbedingt oder nicht zyklusbedingt und in welchem Ausmaß habe ich das. Zum Beispiel bei mir war recht früh für mich klar, dass es nicht normal ist, weil ich eine sehr, sehr, sehr starke Blutung hatte, schon mit 11 Jahren. Und das immer verbunden war mit extremen Durchfällen, mit Übelkeit, mit Ohnmacht. Also alles, was sich nicht normal anfühlt und es ist tatsächlich nicht normal und nicht die Regel, während des Zyklus oder während der Periode Schmerzmittel nehmen zu müssen. Das ist nicht normal, das denken nur viele, weil uns das vermittelt wird, dass Regelschmerzen normal sind. Aber es ist auch nicht normal, wenn man deswegen nicht zur Schule gehen kann oder, weiß ich nicht, ihr nicht ans Set gehen könntet, dass man nicht zur Arbeit gehen kann oder vielleicht Freunden absagen müsste, weil die Schmerzen so stark sind oder eben organübergreifend sind, ne? Ja, aber es ist sehr, tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Da gibt es viel zu erzählen.
Es ist halt auch, ja, da gibt es wirklich viel zu erzählen und es ist natürlich für die Frau, die es betrifft, auch erstmal so ein Fischen im Trüben, ne?
Ja.
Weil, wie du schon sagst, also oftmals ist es ja so ein bisschen auch so ein Unverständnis gewesen. Ich glaube, es bricht jetzt auch immer mehr auf, dass da auch mehr Verständnis für vorhanden ist und dass auch die Leute drumherum immer auch mal was von Endometriose gehört haben. Aber trotzdem ist der Leidensweg für die betreffende Person wirklich unfassbar lang. Und ehe man dann auch an den richtigen Arzt oder die richtige Ärztin gelangt ist, können ja Jahre ins Land
Ja,
gehen.
ich habe gehört, dass du 1,5 Jahre gewartet hast auf deinen Termin im Endometriosezentrum, oder? Oder habe ich das falsch recherchiert?
Genau, jetzt mittlerweile sind es 1,5 Jahre. Ich habe damals ein knappes Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr gewartet. Also ich hatte damals noch Glück. Es gab damals aber auch noch nicht so viele Endometriosezentren. Mittlerweile gibt es immer mehr, aber da kommt man ja auch nur hin, wenn man eine Überweisung hat, ne? Und da scheitert es ja wirklich bei vielen schon, wenn GynäkologInnen sich die Zeit nicht nehmen oder Zeit nicht nehmen können. Ich meine, die Sprechstunden sind einfach leider nicht darauf ausgelegt. Also das ist ja ein komplettes, sage ich mal, Grundproblem in unserem System. Also das ist ja nicht nur der Gynäkologe oder die Gynäkologin, die sich das nicht anhören will, sondern auch eine Zeitthematik. Und eine Endometriose-Sprechstunde geht in der Regel 1 bis 1,5 Stunden. Das ist wirklich eine ganz andere Untersuchung. Schon allein der Ultraschall, das ist viel komplexer, wie jetzt, sag ich mal, ich gehe zum Gyn und leg mich da kurz auf den Stuhl. Das ist
Ja,
wirklich
ja.
Kein Vergleich. Und mittlerweile sind die Wartezeiten echt lang. Auch dann ja noch für die Operation, ne? Wenn dann entschieden wird, okay, die Person muss operiert werden, dann warten die teilweise auch ein Jahr. Da wird natürlich unterschieden, auch bei Notfällen und so, gar keine Frage. Aber es ist nichts, was sich mal eben schnell klärt.
Aber ab wann würdest du sagen, weil ich kenne fast niemanden, der keine Schmerzmittel braucht während der Periode. Ab wann würdest du raten, das mal genauer untersuchen zu lassen, ob vielleicht sich mehr dahinter verbirgt?
Ich habe genau diesen Satz mal meine Endoärztin gefragt, weil ich kriege die immer bei Instagram, immer. Und es fiel mir so schwer, darauf zu antworten, weil das Körperempfinden ja super individuell ist. Und Schmerz auch. Also das kann man ja gar nicht irgendwie verallgemeinern. Und meine Endoärztin aus Berlin, Frau Mexner ist das, die ist an der Charité, die hat nämlich immer gesagt, wenn Schmerzen so stark sind, dass man Schmerzmittel nehmen muss, seinen Alltag nicht weiterführen kann, nicht zur Arbeit gehen kann oder nicht zur Schule gehen kann, einfache Dinge nicht möglich sind, das Einkaufen, Stabsaugen, dann ist das nicht normal. Und dann sollte das abgeklärt werden. Ob das dann immer Endometriose ist, ist sicherlich eine andere Sache. Aber das ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel, während der Regel, sag ich mal, vor Schmerzen gekrümmt im Bett zu liegen oder Durchfälle zu haben. Alles, was irgendwie intensiv ist oder zum Beispiel auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, sehr, sehr, sehr starke Schmerzen beim Eisprung. Ich meine, es muss nicht immer Endometriose sein. Es gibt ja, ne, unterschiedliche Erkrankungen in dem Bereich, aber das ist nicht normal.
Ja, man muss wahrscheinlich wirklich jungen Frauen einfach auch mitgeben, dass Schmerzen nicht unser Ding sein müssen. Also weil man ja wirklich so erwachsen wird, ja, Frauen haben halt einmal im Monat Schmerzen. Das ist ja, halt genau. So.
Ja.
Und dann hast du halt eben Bauchweh. So, ne? Ja.
Oder, das haben wir immer gehabt. Ich hatte auch als Kind Schmerzen.
Genau, oder dir ist halt ein bisschen schwummerig, ne? Dann hast du so, dann ist dir halt mal schwindelig. Das gehört dazu. Das ist kein Problem. Aber doch, scheinbar ist es ein Problem und ich glaube, da müssen wir umdenken.
Das ist natürlich auch so, dass in der ganzen medizinischen Welt wurden alle Belange, die nur Frauen betreffen, viel weniger erforscht als etwas, was Männer betrifft. Das ist leider Gottes so, so unfair. Und da kommt ja auch erst jetzt irgendwie das Bewusstsein dafür, dass wir so lange hinten anstanden und dass ganz viele Tests, dass der Durchschnittsmensch, der immer genommen wurde, einfach ein Mann ist.
Ja.
Also das ist einfach so.
Gut für ihn, aber schlecht für uns.
Ja, voll.
Scheinbar funktionieren wir unterschiedlich.
Ja.
Oh Wunder.
Ja.
Aber, ja, sag du?
Nee, ich nehme dir immer das Wort weg.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Okay, das ist schon gewohnt.
Aber jetzt bist du ja, glaube ich, ganz gut also aufgestellt, zumindest von der medizinischen Kontrolle. Und du bist ja, kann es ja sagen, und Leute, die dir folgen, wissen es ja auch, es ist ja jetzt nicht mehr lange hin, bis dein zweites Kind auf die Welt kommt.
Gratuliere nochmal zu diesem Wunder auch nochmal jetzt von uns. So, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Wie geht's dir?
Ja, das ist wirklich ein kleines Wunder. Also jedes Kind ist meiner Meinung nach ein Wunder, weil dessen sind sich auch viele nicht bewusst, dass es auch nicht die Regel ist, bei jedem Zyklus einmal mal eben schwanger zu werden. Unabhängig jetzt von Problemen in der Kinderwunschklinik ist das ja gar nicht normal. Deshalb ist jedes Kind ein Wunder. Aber ja, das ist schon verrückt. Ich komme morgen in die 33. Schwangerschaftswoche. Also ich bin eigentlich schon gefühlt, ist es vorbei, weil ich finde, die letzten Tage oder Wochen, die vergehen so schnell. Also,
oh, echt, bei mir hat es sich immer gezogen. Ich dachte mir immer, jetzt muss er doch endlich kommen. Er muss endlich kommen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Wie? Und dann hat es immer noch so lange gedauert.
Aber das hatte ich nicht vergessen. Und hat Anna ja auch noch ein kleines Kind zu Hause.
Ja, eure Söhne sind quasi im gleichen Alter.
Ja.
Ne?
Stimmt.
Eure zwei, ihr seid nämlich, du bist, deiner ist ja auch 23. Ja. Meiner ist 22er Jahrgang.
Ah.
Und dann hast du natürlich immer was zu tun, ne? Dann geht so eine Schwangerschaft auch schwuppdiwupp vorbei.
Ist auch anstrengend wie Sau einfach noch mit Kind zu Hause.
Ja, und dann ist man immer abgelenkt und ich finde, es hat so eine Hürde, die Schwangerschaft bis zum gewissen Grad und dann läuft es ganz schnell. Dann denkt man so, also manchmal hast du natürlich, dann denkst du so, jetzt kann es mal kommen. Aber eigentlich ist es dann wirklich so, die letzten Wochen, die purzeln irgendwie ganz schnell weg, ne?
Ja, ich finde schon, meine Freundin hat damals gesagt, pass auf, wenn du ein Uhu bist, also unter 100 Tage bis zur Geburt, geht alles schnell. Und das stimmt. Sobald es unter 100 Tage sind, also ich zähle die Tage nicht, aber ich habe ja so eine App und dann gucke ich da rein. Und das finde ich immer krass, weil ganz am Anfang, weiß ich nicht, man hat diesen Test und dann steht da irgendwie noch 240 Tage. Man denkt sich so, oh ja, mein Gott. Oh Gott.
Ich also bin ein Elefant.
Auch bei mir so mit Ängsten und so, erste Trimester war schon immer, oder bis ich Bewegung gespürt habe, war in den Schwangerschaften für mich immer mein persönlicher Horror, das auszuhalten, weil man ja keine Kontrolle hat und man ja auch einfach sagen muss, man kann jetzt nicht sagen, ab der 12. Woche passiert nichts mehr. Also viele sind immer schockiert, dass ich das so negativ sage, aber es ist einfach realistisch. Also das ist einfach so, es gibt keinen Schalter, der dann sagt, okay, jetzt geht alles gut. Es wäre schön, wenn es das gibt, aber den gibt es nicht. Und ich glaube natürlich, wenn man aus so einer Bubble kommt, wo man auch viel Kontakt zu anderen Betroffenen hat und auch viel irgendwie miterlebt, ist da das Mindset sicherlich auch nochmal anders. Aber mir hat es immer geholfen, ab dem Moment, wo ich wusste, okay, da bewegt sich was in mir, da weiß man, okay, dem geht's gut. Also der kann sich bewegen, dem geht's irgendwie gut da drin. Das hat mir immer sehr geholfen, aber jetzt vergeht die Zeit irgendwie so rasant schnell.
Wobei du hast, ich muss dazu vielleicht noch an dieser Stelle ganz kurz sagen, diese Folge wird ein bisschen im Voraus aufgenommen. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt zu Hause hört, dann geht am besten ganz schnell mal auf Annas Profil und guckt euch an, wie es gerade ist, weil wir arbeiten gerade ein bisschen vor für die Sommerferien. Du hast aber jetzt auf Instagram erst geteilt, dass du das Gefühl hast, der Kleine kickt sich quasi aus dir raus. Also du spürst gerade viel, viel Bewegung, oder?
Ja, aktuell ist wirklich krass. Ich habe eine Vorderwandplazenta, auch schon in der letzten Schwangerschaft gehabt und eigentlich dämpft es ja so ein bisschen. Mhm. Aber es ist der Wahnsinn. Also ich habe wirklich das Gefühl, der Fuß, der kommt gleich da unten raus oder der Kopf drückt sich durch. Ich glaube, das liegt eher an meinem Beckenboden, den ich mal ein bisschen trainieren darf nach der Schwangerschaft als an ihm. Aber er ist sehr bewegungsfähig. Fröhlich, also er hat Lust, sich zu bewegen.
Aber das ist schön, oder? Das ist schön, dass man das auch so spürt. Also es kann auch sehr nervig sein. Ich weiß, manchmal bin ich aufgewacht früher, weil der sich so bewegt hat im Bauch. Dann wacht man so richtig auf, weil man denkt, oh Gott, was war das? Und dann fällt einem ein, ah ja, warte, da wächst
wohnt ja jemand.
Da wohnt jemand da drin. Aber irgendwie ist es schön, wie du gesagt hast, dass man halt spürt, okay, da ist jemand. Das sind so die ersten, das sind so die Momente, wo man sich nochmal mehr mit dem ungeborenen Kind, finde ich, connected. Mhm. Apropos Beckenboden, ich habe damals nach meiner zweiten Schwangerschaft, also ich habe auch zwei Kinder, zwei Söhne, viel Spaß, zwei Söhne, das ist schön. das finde ich eigentlich so, eigentlich hasse ich das, wenn man das sagt. Und ich selber bin so da drin gefangen, auch in diesen Sprüchen, die einem immer gesagt werden, wie, oh, zwei Söhne, viel Spaß. Mhm. Ich hasse das und trotzdem mache ich das auch selber. Weil es heißt so nicht, selbst wenn du auch zwei Mädchen hast, können die genauso wild sein.
Klar.
Oder ein Junge und ein Mädchen. Eigentlich Klar. ist es dumm, aber egal, bin ich auch drin gefangen. Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich bin zur Gyn-Physiotherapie gegangen. Da macht man so richtig Physiotherapie für den Beckenboden. Das sind keine einfachen Beckenboden, sondern da wird man auch richtig nochmal vaginal auch untersucht und der Beckenboden stimuliert und so. Also das ist...
Ist es auch ein bisschen schön oder ist es nur anstrengend?
Nee, wirklich, es ist nicht schön. Mann, okay. Ich fand doch nicht mal Sex im ersten Jahr nach der Geburt schön. Es ist ja wirklich so, get it over with, aber ich will, dass der Beckenboden funktioniert und nicht dauernd mich bei jedem Niesen anpinkel.
Ja.
So ungefähr.
Man hat so sein Tun als Frau, ne?
Ja.
Davor und danach. Und seid ihr denn schon mit allen Vorbereitungen soweit durch oder habt ihr so ganz entspannt einfach jetzt die zweite Schwangerschaft und alles, was so an Vorbereitung anfällt, so vor euch hergeschoben und sagt, ach naja, die brauchen ja nicht viel zum Anfang?
Nee, wir sind jetzt gerade dabei, beziehungsweise ich, also mein Mann macht das alles, aber mein Kopf macht das, weil ich kann das jetzt gerade nicht. Also wenn es nach ihm geht, ich glaube, wäre hier nichts fertig, weil er sagt dann auch, ja, das können wir doch dann noch machen, müssen wir doch nicht jetzt machen. Da habe ich auch zu ihm gedacht, ich glaube, wir haben ganz andere Sorgen, wenn wir ein Neugeborenes und ein Kleinkind hier haben, als dann noch alles zu machen. Also bei aller Liebe, ich lass uns das jetzt machen, aber ich möchte alles hier in Ordnung haben. Also jedes Zimmer, jeder Schrank wird gerade durchgegangen und nochmal neu sortiert. Auch Dinge, die nichts mit dem Kind zu tun haben, weil ich möchte einfach, dass hier alles geklärt ist. Man muss dazu sagen, dass wir noch nicht wissen, ob wir umziehen. Mein Mann war ja jetzt die Jahre Profifußballer. Wir wissen nicht, ob seine Karriere, inwiefern das gerade noch weitergeht, ob wir noch zu einem anderen Verein gehen. Wir wollen eigentlich gerne in Köln bleiben, sind auch nicht so offen fürs Ausland. Also da jetzt tatsächlich auch gerade einfach ein bisschen wählerisch, weil das Timing halt schwierig ist, dann da irgendwo gerade noch eine Geburt zu erleben, ohne irgendwie Ärzte zu kennen und dann niemanden zu haben. Das spielt damit auch so ein bisschen in meinem Nestbautrieb, glaube ich, mit ein, um das muss man dazu wissen. Aber so generell will ich halt alles fertig haben. Wir haben auch schon den Hochstuhl aufgebaut, auch wenn er da am Anfang nicht drin liegen wird. Aber
krass, das ist krasse Vorbereitung.
Ja, Hauptsache, das ist irgendwie alles fertig. Die Wäsche ist jetzt gewaschen. Überwiegend von unserem Großen hatten wir noch ganz viel. Ein paar Dinge, ja, die wir jetzt nicht mehr hatten, so Wolle-Seide-Bodies, die, weiß ich nicht, damals zu oft vollgekackt waren, die man dann halt eben nicht aufbewahrt hat.
Die Flecken, die man nicht rauskriegt, ne?
Ja.
Und man denkt so, oh Gott, das ist doch zu hartnäckig.
Ja, die sind natürlich nicht mehr da, das haben wir dann irgendwie neu geholt, aber wir sind gerade dabei. Also ich habe mir vorgenommen, jeden Tag was zu erledigen von meiner inneren Kopfliste.
Okay, voll ja. Gut. Hast du eine Kliniktasche gepackt?
Nee, noch nicht. Da bin ich irgendwie noch.
Hauptsache, der Hochstuhl ist aufgebaut.
Ja, Hauptsache, der Hochstuhl ist aufgebaut und die Schränke sind hier sortiert. Nein, das wollte ich die Woche machen.
Okay, ist ein Reminder jetzt.
Ja.
Dass du es machen musst.
Ich muss das mal machen.
So, hast du einen Geburtsplan? Hast du eine Hebamme? Hast du vielleicht die gleiche Hebamme, die du auch bei deinem großen Sohn hattest? Oder wie ist der Plan für die Geburt? Oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
Also ich habe die gleiche Hebamme, aber die betreut mich nicht unter Geburt. Ich hatte bei meinem Sohn leider eine Sektio mit Vollnarkose, die ungeplant war. War eigentlich eine vaginale Geburt angestrebt und es ist anders geendet. Und ich muss auch aus medizinischen Gründen jetzt eine Sektio machen, weil ich Probleme mit der Plazenta habe. Und geplant wird es tatsächlich jetzt in, ich glaube, 3 Wochen. Und da wird auch entschieden, ob der früher geholt werden muss aufgrund meiner Plazenta. Oder ich bis zur 39. Woche gehen darf. Das ist ja mittlerweile, geht ein geplanter Kaiserschnitt, aus welchen Gründen auch immer, geht der ja sehr nah an ET. Also ich erinnere mich noch bei meinen Freundinnen, die so vor 3 Jahren entbunden haben. Die waren immer so 2 Wochen vor ET mit dem Kaiserschnitt. Aber jetzt gehen die wirklich, wenn es der Körper hergibt, ich meine, wenn es dann vorher losgeht, dann ist ja eh egal, ne? Dann ist der geplante Kaiserschnitt ja eh hinfällig. Das kann man nicht planen, aber das ist quasi der Plan. Aber meine Hebamme ist eh nicht in der Klinik. Also die betreut mich jetzt während der Schwangerschaft und im Wochenbett und das ist die gleiche wie beim Großen. Das finde ich auch ganz schön.
Ja.
Aber es ist auch die gleiche Klinik. Also ich damals, es lag nicht an denen. Also es war mein Körper, der, sag ich mal, verrückt gespielt hat. Und es war nicht irgendwie deren Schuld, weshalb ich sagen würde, da gehe ich nicht mehr hin, sondern ich fühle mich da total wohl und war auch jetzt immer, wenn irgendwas war, dort. Ich habe da auch die gleiche Ärztin, die mich betreut, wie bei der Geburt und Schwangerschaft von meinem Sohn. Und irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl. Also
Und ja. Sag mal, trauerst du einer vaginalen Geburt nach oder sagst du, du bist so glücklich, dass du überhaupt ein Kind bekommen hast und jetzt mit dem zweiten schwanger bist, dass du dir sagst, nee, okay, das versuche ich abzunabeln und da denke ich jetzt gar nicht drüber nach?
Also mittlerweile nicht mehr. Am Anfang hatte ich Thema damit, aber nicht, weil ich zwischen einer vaginalen Geburt und einem Kaiserschnitt unterscheide. Ich finde auch die Diskussion darum ganz schwierig. Wenn da, sag ich mal, Frauen schlechtes Gewissen gemacht wird, sondern war es für mich eher, nicht, dass mich das gestört hatte, aber der Weg zu meinem ersten Sohn war ja sehr unter Fremdbeeinflussung. Das war die 11. künstliche Befruchtung. Mein Körper hat mir eigentlich immer gezeigt, der macht nicht mit, muss man ja mal so sagen. Und ich wollte das selber schaffen. Also es klingt so merkwürdig, glaube ich, aber ich wollte das alleine schaffen. Jetzt nicht ohne PDA oder so, sondern einfach,
ja.
Ich wollte das selber spüren und alleine schaffen. Und das hat mich am Anfang schon sehr doll beschäftigt, vor allem, weil ich ja auch nicht wach war, also weil ich ja gar nicht anwesend war währenddessen. Also so das, was man sich so vorstellt, den ersten Schrei zu hören, das hatte ich ja nicht. Mhm. Auch die ersten Stunden, das hatte ich nicht. Natürlich bin ich froh und dankbar, dass es uns gut geht. Und das stand auch immer ganz oben, aber es hat meine Trauer mir am Anfang schon nicht weggenommen. Es hat mich auch viel Therapie gekostet und ich war auch lange deshalb gar nicht bereit, überhaupt nur über ein zweites Kind nachzudenken. Und für jetzt, also bin ich auch ganz ehrlich, das war war mir total egal. Ich habe auch keine vaginale Geburt angestrebt, weil ich glaube, ich auch nicht mit einem guten Mindset da reingehen könnte. Mhm. Und es ist so interessant, weil immer, wenn ich mal, also ich spreche nicht über die Gründe, warum das damals so lief, ich halte mich da bedeckt einfach aus Schutz, weil ich finde, Frauen werden beim Thema Geburt ganz schlimm, vor allem auf Social Media. Und immer, wenn ich darüber so ein bisschen rede, sagen halt alle, ja, Anna, du musst einfach eine Hausgeburt machen. Ja. Und dich mit deinem Körper wieder connecten. Und dann denke ich mir so, ja, wenn ich eine Hausgeburt mache, weiß ich nicht, ob ich dann da bin.
Also, genau, ob du
ich
das
überlebst. So viel, ich hab so viel Blut verloren bei der Geburt von meinem Sohn. Und auch jetzt bereiten die sich darauf vor, so, es ist nicht für alle heilend. Also für mich kann es auch heilend sein, einfach da wach zu sein. Und ganz ehrlich, natürlich habe ich Respekt davor. Aber ich meine, welche Frau hat keinen Respekt vor? Auch von einer vaginalen Geburt hatte ich Respekt. Sag ich auch ehrlich. Also ich hatte 16 Stunden Wehen. Es war tough, war ähnlich wie die Endometriose von den Schmerzen.
Krass.
Aber auch da hatte ich Schiss. Also muss ich sagen, so die Vorstellung irgendwie zu reißen oder so hat sich für mich jetzt auch nicht gerade. Da hatte ich auch Respekt vor. Ich glaube, es ist eine andere Art von Respekt und Gefühl. Also ich habe natürlich keinen Vergleich, ne? Aber das war jetzt nicht so, dass ich da mit weniger Angst reingegangen bin, ehrlich gesagt.
Aber ich verstehe das so gut. Wir hatten dieses Thema auch schon oft. Mhm. Also wir sind auch zwei Kaiserschnitt-Mamas. Und ich habe dann also mein erster Kaiserschnitt war auch so ein sekundärer Kaiserschnitt, dann mit PDA. Ich war nicht unter Vollnarkose, sondern konnte dann das Kind gleich nehmen. Und bei der zweiten Geburt wollte ich unbedingt eine vaginale Geburt. Nicht, weil ich den Kaiserschnitt, also ich habe da auch ganz lange dran geknabbert und musste erstmal merken, okay, es ist egal, auf welche Art und Weise das Kind zur Welt kommt. Das ist, wir haben trotzdem eine Geburt durchgemacht und jede Geburt ist sowieso so anders. Das ist da kein, die Geburt zählt mehr und die weniger. Was für ein absoluter Quatsch. Und bei der zweiten habe ich dann mit Saugglocke vaginal geboren, bin ganz schlimm gerissen. Und im Endeffekt kann ich dir nur sagen, als einer, die das beides erlebt hat, ist beides gleichzeitig wunderschön und furchtbar schrecklich. Ja. Und es ist halt so unterschiedlich. Also es ist so wie jede Geburt einfach komplett unterschiedlich. Jeder hat doch, deswegen gibt es diese ganzen Geburtsberichte, deswegen findet man das so spannend, weil es sind so viele Sachen. Da ist es eigentlich, ist es nebensächlich, ob das ein Kaiserschnitt oder vaginal oder was auch immer ist. Aber wie du gesagt hast, erzähl das mal der Bubble auf Instagram oder so, wo man ja eh auch ganz viel angegriffen wird.
Ja, ich finde das schon krass. Also vor allem Frauen, die sich für einen Wunschkaiserschnitt entscheiden, werden ja so angefeindet, wo ich mir so denke, es gibt diverse Gründe dafür. Es kann auch ein psychischer Grund sein. Es kann auch sein, dass die Frau so Angst hat vor einer vaginalen Geburt, weil bei einem Kaiserschnitt hat man, ist ja mehr Kontrolle im OP, sage ich mal da. Natürlich ist das auch was, also ich sage euch auch ehrlich, so vor dieser Spinalen und da liegen und da aufgemacht zu werden, das ist auch immer noch mein Thema. Mhm. Also habe ich auch echt Respekt vor, sage ich ganz oft zu meinem Mann, wenn ich abends im Bett liege, habe ich Schiss vor. So, aber das ist ein anderes Setting und das weiß man ja nie. Das können auch psychische Gründe haben oder, so blöd das klingt, eine andere Planbarkeit, was man für sich halt selber mental ja auch vielleicht braucht, ne? Also ich finde, da darf man gar nicht urteilen. Ich fand das damals bei meinem Sohn halt ganz cool nicht zu wissen, wann es losgeht. Das fand ich tatsächlich sehr aufregend. Und im Endeffekt, diese Magie kann mir ja auch keiner nehmen, dieses Fruchtblasenplatzen, dann da losgehen zum Kaiser, die Magie kann mir mein Erlebnis nicht nehmen. Und jetzt stelle ich mir das voll aufregend vor. Jetzt hoffe ich, dass der nicht früher kommt, damit das geplante Setting ist. Man hat so den letzten Abend mit seinem Sohn. Man fährt dann morgens mit einer Tasche dahin und man weiß, okay, in vielleicht je nach Vorbereitung, was da gerade los ist, in 1-2 Stunden hat man einfach sein Kind. Das finde ich auch voll krass. Also es macht ja in diversen Richtungen was mit einem, ne?
Ich finde das total faszinierend. Du strahlst so eine Ruhe aus und ich glaube, so aufgeräumt wie deine Schränke sind, wirkst du für mich auch von innen. Also da ist so, sind so keine Altlasten, die du so, weißt du, die dich so erdrücken und so auf deinem Rücken hängen, sondern du hast das, glaube ich, alles auch gut bearbeitet. Und ich finde das total schön, wie offen du über diese Möglichkeiten sprichst und über die Unterschiede, wie Frauen eben zu ihren Kindern kommen. Es ist auch vollkommen wurscht. Hauptsache, man hat dann sein gesundes Kind im Arm. Wie der Weg ist, ist vollkommen egal, weil egal, ob es alles rubbel die Katz ganz schnell geht, es wird irgendwo, wird es immer einen steinigen Moment gegeben haben. Und ich finde, wir Frauen sollten wirklich aufhören, uns niederzumachen gegenseitig, weil die eine Frau eben auf dem Feld ihr Kind kurz mal gekriegt hat oder die andere das plant oder dann noch irgendeine Party dazu feiert. Das muss jede Frau ganz für sich alleine individuell entscheiden. Und ich finde das richtig schön, wie du so offen und liebevoll darüber redest.
Dankeschön und danke auch also für die Worte, weil das unterschreibe ich 100%. Wäre auch generell, glaube ich, hilfreich, wenn sich nicht so viele vergleichen, so schön Geburtsberichte sein können. Ich frage meine Freundinnen auch, so wie war die Spinale für dich und einfach, auch wenn es für mich ganz, also ich weiß ja, für mich wird es eh anders. Und trotzdem frage ich, das tut auch gut, aber auf der anderen Seite sind so Vergleiche und Erfahrungen halt dann auch immer ein Vergleich, der eigentlich gar nicht machbar ist bei dieser Thematik.
Ja, das stimmt. Das stimmt, weil die Grundvoraussetzungen immer anders sind. Und du weißt ja auch nicht, also ich meine, eine Spinalanästhesie unter Wehen ist halt auch nochmal was anderes, als wenn du dich da ohne Wehen hinsetzt und sagst, so Leute, jetzt geht's los. Man ist ja dann auch noch ein bisschen abgelenkt und natürlich bespricht man sich auch mit seinen Freundinnen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich bin auch immer ein bisschen neidisch, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, die so super schnell ohne Probleme ihre Kinder auf die Welt gebracht haben, so zwischen Mittag und Gänsebraten, ja. So, ah ja, das ging ganz fix, da habe ich zweimal geschnauft und dann war es da und dann denke ich so, krass. Also aber auf eine nette Art neidisch, nicht auf so eine biestige Art neidisch zu sein, weil es wirklich faszinierend ist, wie unterschiedlich das ist.
Ja, total. Auch die Schwangerschaften, ja, ne? Also ich meine, das ist auch von bis von einer schwangeren Person geht es super schlecht oder sie wollte unbedingt schwanger sein und ist dann schwanger und auf einmal ist es alles so fremd und ich meine, der Körper verändert sich auch so, auch das ist ja super individuell. Dann Schwangerschaft zu Schwangerschaft, ich meine, habt ihr dann ja auch schon erlebt, ist auch ein Unterschied, also...
Ja, wie war das denn bei dir? Wie ist denn jetzt die zweite Schwangerschaft? Beziehungsweise du hattest ja mehrere Schwangerschaften, muss man sagen, ne?
Genau.
Wie hast du deine verschiedenen Schwangerschaften wahrgenommen?
Also ich würde jetzt schon nur jetzt die beiden vergleichen, einfach weil ich da ja auch einfach jetzt, sage ich mal, wesentlich länger schwanger bin. Im Kern sind die schon recht ähnlich, also vor allem von der Psyche. Ich habe immer gedacht, ich bin in der Schwangerschaft fürs zweite Kind entspannter, aber gar nicht. Also ich habe die gleichen Ängste, die gleichen Sorgen, habe da meine ähnlichen Themen mit, nur dass ich halt abgelenkter bin von meinem ersten Sohn. Was ich dieses Mal halt viel stärker hatte, war Übelkeit und Erbrechen. Also ich hatte dieses Hyperemesis gravidarum. Also ich lag deswegen auch im Krankenhaus und habe auch jetzt seit 1,5 Wochen wieder Thema mit Übelkeit. Und das war schon echt heavy. Und bei meinem Sohn hatte ich auch eine sehr starke Übelkeit, die ich aber mit Medikamenten gut in den Griff bekommen habe, um nicht zu brechen. Und also ich muss sagen, das ist ganz fies. Also
und ich diesmal nicht, klappt es nicht so? Ich hatte auch Hyperemesis gravidarum, war auch im Krankenhaus und so. Ich kann es voll verstehen.
Wollte ich gerade fragen, wie es bei euch war mit der Übelkeit, weil das ist ja auch was, das wo dann alle sagen, ja, dann eine Übelkeit gehört halt dazu. Ja, am Anfang fand ich das jetzt auch geil, wieder so 6. Woche schon direkt Übelkeit zu spüren. Okay, man merkt, der Körper macht was. Aber als es einen anderen, sag ich mal, Ton angenommen hat, fand ich das wirklich nicht mehr so geil, muss ich ehrlich sagen.
Nee, das ist schrecklich. Und bei mir vor 8 Jahren, fast 9 Jahren mittlerweile, da gab es auch noch nicht so gute Medikamente. Da gab es wirklich keine guten Sachen, die man nehmen konnte. Und ich war dann ganz neidisch, weil ich irgendwann ein paar Jahre später mit einer Frau gesprochen hatte, die meinte, sie hat jetzt Tabletten gefunden, die waren relativ neu auf dem Markt irgendwie und die haben so gut geholfen. Deswegen meine Frage an dich, du meintest bei der ersten Schwangerschaft, da konntest du das ganz gut unterdrücken mit Medikamenten. Und jetzt ist es aber so, dass die Medikamente nicht mehr anschlagen oder helfen die einfach nicht, weil die Übelkeit so krass ist, dass es nicht kompensiert werden kann? Oder wie ist das?
Das hat jetzt einfach nicht ausgereicht. Und ich glaube aber auch, dass es auch die Kombi war. Damals bei meinem Sohn konnte ich mich ja ganz anders ausruhen. Also mein ganzer Körper war ja jetzt viel mehr in einer, sag ich mal, stressigeren Situation im Vergleich zu damals. Ich lag damals das erste Trimester nur rum. Ich habe nur geschlafen, weil ich so müde war. Ich habe versucht, meine Übelkeit zu umgehen. Klar, mein Mann hat mich unterstützt da, was das anging. Also immer, wenn der vom Training kam, hat er den Großen genommen. meine Eltern sind so oft, wie es ging, irgendwie gekommen oder so, aber wir haben ja keine Familie in der Umgebung und auch irgendwie keine Nanny oder so. Da war ich froh, dass der 4 Stunden morgens in die Kita geht. Es hat einfach nicht so gut geholfen wie damals. Also ich habe es mit dem gleichen Präparat probiert direkt, hat nicht geklappt. Dann bin ich da schon auf ein anderes Präparat mit einer anderen Dosis gegangen, habe das probiert. Das hat alles nicht geholfen. Ja, aber die meinten auch in der Uniklinik, dass es oft diese Spitze dann einfach hat. Also, dass es dann halt leider so ist. Und man bei dieser Übelkeit auch gar nicht so lange warten soll, irgendwie was zu machen. Weil viele dann ja auch so sind, die sagen, nee, ich möchte nichts nehmen. Und bei mir war es ein Ticken ähnlich. Ich habe es recht lange jetzt mit dem Medikament probiert, was ich bei meinem ersten Sohn genommen habe, weil ich einfach trotz dessen, dass ich ja auf natürlichem Weg, also Sex schwanger geworden bin und nicht künstlicher Befruchtung, hatte ich die gleichen Medikamente. Ab positiven Test war alles gleich wie bei jeder künstlichen Befruchtung. Und ich wollte halt einfach nicht noch mehr nehmen. Ja. Und dann dachte ich, probiere das erstmal so. Und dann war irgendwie so die Spitze vom Eisberg erreicht und dann hatte ich damit einfach Thema. Ja. Also Krankenhaus hat geholfen dann.
Hast du dann auch so Infusionen und so bekommen? Weil es schwierig ist ja auch, dass man keinen, der Elektrolytenhaushalt ist ja total im Arsch, sage ich einfach mal. Ja. Ich konnte ja auch nichts, ich habe auch so krass abgenommen am Anfang dann, weil man eben nichts bei sich behalten hat. Ne? War das bei dir auch so krass?
Das ging bei mir tatsächlich. Also bei mir hat das Gewicht einfach dann, ich habe ein bisschen abgenommen, das hat dann stagniert und dann ging es wieder. Also da war ich auch recht froh drum, muss ich sagen, weil das hat mir Sorge bereitet. Aber das ging. Aber ja, ich war dann 3 Tage im Krankenhaus und habe einfach Infusionen bekommen und Womex und so alles über die Venen. Und dann, das hat mich wieder ein bisschen aus diesem Loch rausgeholt. Ich hatte dann noch wochenlang damit zu Hause zu tun, aber es hat mir trotzdem tatsächlich geholfen. Und das habe ich dann auch bei Insta gesagt und das würde ich auch jetzt wieder sagen. Wenn man das wirklich spürt, ich würde gar nicht überlegen, ich würde einfach direkt in die nächste Klinik oder zum Gyn fahren, weil am Anfang war es mir so unangenehm, wegen Übelkeit und Brechen jetzt in die Klinik zu fahren. Aber die haben so viele schwangere Frauen mit Hyperemesis und mit dieser Schwangerschaftsübelkeit, dass es viel mehr Thema, als eigentlich drüber gesprochen wird. Und es ist ja auch gerade in den ersten Wochen, wo man nichts spürt, wo alles irgendwie für einen selber sich auch noch so unsicher anfühlt. Das macht einem ja auch Sorgen, wenn man nur bricht. Also meine Hebamme hat mir dann immer bei WhatsApp gesagt, so Herna, ne, die können das ab, dem passiert in dir nichts. Aber ich konnte mir das gar nicht vorstellen, so viel wie ich gebrochen hatte. Bei mir kamen dann irgendwann auch Durchfälle und so dazu. Ich hatte keinen Infekt, das wurde ausgeschlossen alles. Den hatte ich nämlich davor, also ich hatte den Norovirus im ersten Trimester.
Oh, oh Gott, ist das schlimm, ey.
Du bleibst auch von wenig verschont.
Ja, das war echt heftig. Und dann kam so die Spitze vom Hyperemesis noch irgendwie 1-2 Wochen später dazu und es wurde alles dann ausgeschossen. Es lag an keinen Infekt mehr, weil mein Körper war so drüber, mir kam es überall raus. Also ich habe Wasser getrunken und es kam oben und unten, es kam an allen Stellen kam es raus und das Einzige, was wirklich geholfen hat, war so 3 Tage konsequent Infusion. Ja. Womex gegen die Übelkeit 3-mal am Tag. Und ich meine, das macht einen ja auch müde. Die ganzen Medikamente bei der Übelkeit machen saumüde. Deshalb habe ich es auch ein bisschen gemieden, weil man war ja eh schon so müde. Man hat ja noch ein Kind und einen Mann und Arbeit und keine Ahnung.
Wie hat denn dein Großer das so aufgeweitet? Für die Großen ist es ja auch schwierig. Also erstmal, wie habt ihr das dem Großen gesagt, dass er Bruder wird? Und wie hat er dann reagiert, dich dann auch so zu sehen? Das ist ja hart für ein Kind, ne?
Wir haben ihn halt schon, wir hatten im Monat, bevor ich schwanger geworden bin, eine künstliche Befruchtung mit einem frühen Abgang da und da haben wir ihn aber schon komplett mit reingenommen. Also der wusste schon ab letztes Jahr Sommer beim ersten Termin in der Kinderwunschklinik, Mama und Papa gehen jetzt zum Onkel Doktor für einen Babybruder oder Babyschwester haben wir ihm. Wir haben das versucht, so einfach zu erklären, wie es nur geht. Und ich habe ihm das dann so gesagt, dass du ja weißt, dass Mama ein Baby im Bauch hat und Mama muss die ganze Zeit kotzi. Und dann, der versteht schon recht viel. Ich muss sagen, es ist, glaube ich, unser großes Glück. Der hat auch sehr früh viel gesprochen. Und der hat das gut verstanden. Also der hat dann, das assoziiert zwar mit Aua, dass ich einen Aua habe, Aber der war auch voll okay, als ich im Krankenhaus war. Da, als er mich besucht hat, das war sein Highlight. Diese Infusion im Arm, die ganzen Krankenwagen, der redet jetzt noch davon, dass er im Krankenhaus war. Und für den war das ein richtiges Highlight, dass er mich da dann besucht hat. Und ja, der hat das wirklich gar nicht so ängstlich aufgefasst. Vielleicht, wir haben es ihm aber auch anders verpackt, ne? Also ich habe schon gemieden, dass er mir dabei nicht zugucken muss. Das blieb manchmal nicht aus, bin ich ehrlich, aber wir haben schon gemieden, dass er, weil er sehr sensibel und feinfühlig ist, dass er das jetzt nicht irgendwie mitbekommt oder das Gefühl hat, das liegt an ihm oder so. Also das haben wir sehr früh versucht abzugrenzen und ich bin da auch sehr dankbar für den Altersunterschied, weil er einfach mehr versteht, wie jetzt ein einjähriges Kind. Oder eineinhalbjähriges Kind.
Stimmt, das stimmt.
Dann wird ja die zweite Entbindung ein Highlight für ihn sein, weil dann kann er ja dich wieder im Krankenhaus besuchen. Das wird ja ein Riesen-Happening für ihn.
Ja, es ist so schön, wenn er mal mit muss zur Uniklinik, das musste er auch mit, weil Kita hatte Konzeptionstag, ich hatte niemanden für ihn, musste er mitkommen.
Klassiker.
Er findet es richtig spannend. Also der findet es total cool.
Und sag mal, wie macht ihr das, wenn, habt ihr da schon einen Plan? Weil du meintest, ihr habt keine Babysitterin, keine Familie jetzt in Köln bei der Entbindung. Kriegt ihr dann Unterstützung? Kommt dann rechtzeitig jemand noch irgendwie euch besuchen? Oder hofft ihr einfach, dass es während der Kita-Zeit so ist, dass er dann halt in der Kita ist?
Nee, also wenn das geplant ist, also wir für den geplanten Termin planen wir alles mit Familie. Meine Mama wohnt 3,5 Stunden entfernt, die kommt dann. Wenn es ungeplant losgeht, versuchen wir uns gerade auch schon so Backup-Pläne zu machen, dass wir hier mit Freunden und Co. sprechen oder mit Menschen, mit denen wir halt einfach viel zu tun haben. Ne? Ich meine, auch wenn das keine Familie ist, aber Kids, die mein Sohn alle 2 Tage sieht, wo wir auch mit den Eltern befreundet sind, also wirklich Menschen, die irgendwie Bezugspersonen sind, dass wir halt wissen, falls es eher losgeht, dass wir da anrufen können, Tag und Nacht, weil meine Mama meinte dann auch, ja, ich komme dann sofort, ich fahre dann los. Und dann meinte ich auch zu ihr, du Mama, also wenn du da aus Ostfriesland losfährst, ich muss einen Kaiserschnitt machen, meine Fruchtblase platzt, ich kann ja nicht 3,5 Stunden hier auf dich warten.
Also, stimmt, sehr schlecht.
Ich muss dann los. Also da versuchen wir uns gerade so Backup-Pläne zu holen, dass wir abklappern, wer ist hier in Köln, dass es so sein kann, dass mein Mann halt mit mir in die Klinik fahren kann und logisch unser Sohn betreut ist und auch so betreut ist, dass es ihm gut geht, ne? Gar keine Frage.
Ja. Und sag mal, hat euer Sohn auch, ihr habt ja ein klassisches Gender-Reveal gemacht, ne? Hat euer Sohn da auch in diesem Moment erfahren, dass er einen Babybruder kriegt?
Ja, genau, der war auch dabei. Wir hatten dann extra noch einen zweiten Ball für ihn, dass er danach nochmal selber schießen konnte. Weil wir haben es mit so einem Ball gemacht. Halt wirklich, bin ich ehrlich, ganz klischeelastig mit den Farben. Aber auch damit er das versteht. Also wir haben ihm das halt vorher erklärt, wenn das und das kommt. Ist das und das, sage ich mal. Und das war ganz aufregend.
Süß. Und habt ihr da mal vorher, weil ich muss ehrlich sagen, ich kriege immer so ein bisschen Bauchweh, wenn ich so Gender-Reveals sehe. Natürlich kann jeder machen, wie er Lust hat. Ich würde für mich dann immer denken, oh Gott, ich unterstütze so ein krasses Klischee damit, auch mit den Farben, weil du es gerade angesprochen hast. War das ein Gedanke, den du hattest? Also war dir bewusst, dass hast du diese Diskussion schon mal mitbekommen, dass es eben viele kritische Anmerkungen an Gender-Reveals gibt? Oder hast du einfach gedacht, nee, du machst es auch so, weil ihr darauf Bock habt, oder habt ihr da gar nicht viel drüber nachgedacht?
Tatsächlich war die Gender Reveal Party von meinem ersten Sohn komplett genderneutral, weil mir das total wichtig war. Da haben wir ein Tic-Tac-Toe gemacht, wo dann immer Boy und Girl war und es war komplett neutral, ohne Farben. Das ganze Gender Reveal war beige, eben aufgrund der Thematik. Aber ich sage euch ehrlich, hier war das auch ein bisschen, weil es war jetzt das zweite Kind. Mein Mann fand schon immer cool, irgendwie so einen Ball zu zerschießen. Das hat schon nochmal irgendwie einfach einen anderen Vibe und überwiegend einfach wegen dem Großen. Klar hätten wir auch andere Farben befüllen können und sagen können, weiß ich nicht, lila ist Junge, grün ist Mädchen. Natürlich hätten wir das auch machen können. Ich bin ehrlich, so weit haben wir da nicht gedacht. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war eine Woche vor unserem Gender Reveal. Wir haben das nur mit unseren Eltern zu Hause gemacht, also gar nicht groß. Auch bei Instagram, ich habe das zwar gepostet, aber ich habe da jetzt kein Thema draus gemacht. Ich habe da jetzt nicht irgendwie erst ein Schwarz-Weiß-Video geteilt und sonst was. Also es war super klein für uns gehalten, halt auch wegen der Übelkeit. Also ich hätte da gar keine Möglichkeit gehabt, so viel zu planen. Das stand die ganze Zeit auf der Kippe. Und deshalb ist für mich okay. Ich glaube, so meine Bubble weiß auch, dass ich da das nicht, sag ich mal, unterstütze. Also der Große hat auch zwei Puppen, hat rosa, lila Pullis. Also ich bin da wirklich total offen und ich verstehe auch die Kritik, muss ich ehrlich sagen. Deshalb habe ich damals auch bewusst das nicht mit irgendwie Farbfontänen planen wollen, sondern mit diesem Tic-Tac-Toe. Aber es hat schon auch irgendwie so ein bisschen so einen Aufregungsmoment in dem Moment genommen, weil alle nachdenken mussten, wir mussten gucken, was irgendwie passiert.
Ja, ich finde, es ist halt auch ein schmaler Grat, ne? Man möchte sich nicht stressen lassen durch irgendwelche also das ist ja ein Moment für euch. Das ist ja euer Moment, wenn ihr sagt, ihr möchtet den so feiern und ihr wollt den eben mit rosa-blau feiern, dieses klischeehafte Ding. Wer soll dann kommen und sagen, hey, das ist schlecht? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite verstehe ich auch den Gedanken, dass man sagt, wenn euer Sohn, der Große, der wird sich vielleicht immer daran denken, für den wird es immer damit verkuppelt sein, blau ist Junge, rosa ist Mädchen, auch wenn er rosa und lila Pullis hat, weil das so ein krasser Moment vielleicht für ihn ist, weißt du?
Das glaube ich nicht, weil er kann sich daran jetzt schon kaum in dem Ausmaß erinnern. Also er weiß, es ist eine Party, dass hier eine Party war, aber er sagt, hat zum Beispiel noch nicht einmal gesagt, das ist mein Babybruder, weil da kam blaue Farbe. Also das hat er zum Beispiel noch nie gesagt, jetzt im Nachgang, ne? Also ich glaube schon, wenn man da offen drüber spricht und diese Themen auch offen behandelt, also gerade jetzt, wo die älter werden und weiß ich nicht, ne, wenn er irgendwie für seine Puppe was haben will, letztens wollte er eine Babyborn-Zeitschrift, da sage ich ja jetzt nicht, du bist aber jung. Also ich glaube, ich glaube, es zählt viel mehr, wie man das Kind erzieht und wie man allgemein zu dem Kind ist im Vergleich zu einem Gender Reveal. Und deshalb, ich verstehe die Grundaufregung, aber nur weil man das macht, bedeutet das ja nicht, dass man sein Kind auch nach blau und rosa erzieht. Ich finde, dass es viel mehr aufwiegt, wie man dann mit den Themen generell dann umgeht oder was man so für Sätze bringt, so mit eben, das sind ja oft so Sätze, die es dann gibt, auch von den, sag ich mal, älteren Generationen, nee, aber das machen doch nur Jungs oder so. Sowas gibt's bei uns nicht.
Ja. Oder wein mal nicht wie ein Mädchen.
Ja, genau. Oder eine Anekdote aus meinem Alltag. Mein Sohn sagt neulich, Mama, ich weiß jetzt, er ist jetzt 8, ich kann mich an den ersten Streit zwischen dir und Papa erinnern. Also, oder der erste Streit, an den ich mich erinnern kann zwischen dir und Papa, ist, als ich die rosa Schuhe haben wollte und Papa gesagt hat, nein, rosa ist für Mädchen. Deswegen, ich will nur erzählen, die andere, deswegen ist mir das so wichtig. Das ist nämlich bei uns ein großes Thema zu Hause, weil ich bin sehr darauf bedacht, dass ich versuche, das wirklich aufzubrechen, aber auch, weil ich das Gefühl habe, ich muss einen Gegenpol einnehmen zu meinem Mann. Mein Mann ist so sehr konservativ aufgewachsen, sage ich mal, und der hat das wirklich noch immer so im Kopf und es gab echt den Moment, mein Sohn, der war 3 oder 4 so und wollte rosa Glitzerschuhe und mein Mann hat gesagt, nein, auf keinen Fall, und ich habe mich so mit meinem Mann in diesem Schuhgeschäft gestritten. So krass. Und ich verstehe auch seine Argumente, weil er meinte, er wird dann ausgelacht, wenn er rosa Glitzerschuhe in der Kita anhat. Und dann meinte ich, aber wir müssen doch irgendwo anfangen. Also ich verstehe, dass man das eigene Kind schützen möchte. Aber auf der anderen Seite, wenn er nicht wegen den rosa Glitzerschuhen ausgelacht wird, dann wird er irgendwann ausgelacht, weil er, keine Ahnung, abstehende Ohren hat oder so. Und es geht ja darum, dass man dem Kind beibringt, to stand your ground. Also halte das aus und du bist gut, so wie du bist, egal was du anhast, egal wie du aussiehst und so weiter. Und deswegen glaube ich, ist das so für mich gleich so ein Ding, weißt du, also nur um für dich auch zu erklären, warum ich da so poche, weil das halt bei mir zu Hause auch ein Riesenthema ist.
Mhm. An die Geschichte kann ich mich auch noch gut erinnern mit den Glitzerschuhen.
Ja, das ist richtig. Und ja, mein Sohn anscheinend auch. Na toll, super. Eine seiner frühesten Erinnerungen ist gleich ein Streit über, über Farben.
Aber das ist doch nicht schlimm. Und wenn es der einzige Streit ist, den er im Kopf hat, na dann Halleluja, hast du eine Menge richtig gemacht.
Das ist, glaube ich, nicht der einzige.
Aber sag mal, jetzt muss ich dich doch nochmal was fragen zu dieser Gender Reveal, weil wie ist denn das? Ihr habt das selber auch erst an diesem Tag erfahren?
Ja, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Schwangerschaft. Also wir wussten das auch nicht.
Und
wie
organisiert man denn das, dass das quasi vom Arzt dann das Ergebnis irgendwo, und dann muss das ja irgendeiner fertigstellen vor allem. Wie ist das denn?
Genau, also unsere erste Gender Reveal haben wir wirklich sehr groß gemacht mit einer Planerin. Da haben sich auch viele drüber aufgeregt, aber, also ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ganz ehrlich, ich hätte am liebsten jeden Monat eine Party gemacht, nachdem ich nach 11 künstlichen Befruchtungen schwanger war, hatte das und deshalb, das wollte ich damit sagen. Ich glaube, es geht gar nicht nur darum, ob man einmal irgendwas macht, sondern vielmehr, was für einen bedeutet, wie das drumherum ist, wie man im Nachgang damit umgeht. Und da hat die Planerin den Brief bekommen. Ich habe den Umschlag bei der Gyn abgeholt. Ich habe gesagt, hey, ich möchte beim NIP-Test das Geschlecht nicht erfahren, aber wissen, also ankreuzen bitte, mir nicht sagen. Ich hole einen Umschlag ab und den habe ich ihr dann per Post geschickt. Und diesmal war es so, dass es eine Freundin von mir gemacht hat, die gegenüber wohnt. Genau, und da haben wir dann, die waren zu der Zeit jetzt auch im Urlaub und dann meine Mama ist dann rübergelaufen, hatte den Haustürschlüssel und hat, das war halt wirklich dann das Klischee mit einem Fußball und Farbe und die Planerin, die hat halt wirklich dieses Tic-Tac-Toe so aufbereiten lassen, dass halt am Ende in einer Reihe Boy oder Girl halt eben steht. Und das war so ein ganz großes Tic-Tac-Toe mit so einer Holzwand und so. Es war auch, war wirklich sehr schön gemacht. Das haben wir damals extra anfertigen lassen.
Habt ihr es noch als Erinnerung?
Nee, wir haben das tatsächlich gar nicht.
Es war wahrscheinlich zu groß, um irgendwie, dann wären die Schränke das, jetzt nicht so aufgeräumt.
Ja, nee, das hätte mich auch gestresst. Das war schon sehr groß. Und beim Ball habe ich erst überlegt, ob ich so ein Stück aufbewahre mit der Farbe. Aber diese Farbe ist schon, also wir hatten die wochenlang in der Hecke bei uns auch. Die Schuhe von meinem Mann, ich habe extra gesagt, zieh bitte alte Schuhe an. Die waren, also das ist nicht mehr sauber gegangen. Die waren komplett blau. Hier war alles blau und es ist ja nur so ein kleiner Ball. Aber ich hatte auch die ganze Zeit, was heißt nicht Schiss, aber ich dachte so, oh, was ist, wenn sich hier jemand verplappert? Deshalb habe ich immer auch bewusst, also klar, ich sehe sie sehr oft, aber für mich war klar, das würde niemals meine Mama oder so machen. Das soll keine, so irgendwie nicht meine Mama, nicht mein Papa oder nicht Betty, also so, das dürfte, hätte niemand, sag ich mal, da irgendwie machen dürfen. Ja, und so läuft das dann. Aber es gibt ja viele Videos darüber, wo so Gender Reveals falsch laufen.
Ja. Oh Gott, ja, oh mein Gott.
Oh mein Gott, das ist so schlimm. Ne?
Oder wo die Frauen dann ganz, ganz enttäuscht sind, ja, wenn sie schon Männer. 4 oder 5 Jungs das haben und dann wird das. Ja, das ist wirklich richtig
so
schlimm.
Hart. Das ist so richtig schlimm. Aber auf oder der anderen Männer, Seite, wenn das halt, ja, wenn die Männer so, also beides schlimm, aber bei den Männern, wo ich mir echt denke, ey, jetzt bist du auch noch enttäuscht darüber, dass deine Frau, die hier dieses ganze Wunder da leistet, nachdem du einmal abgespritzt hast. Sorry. Ja,
hat sie das wirklich mal gesagt? Wie unangenehm.
Ja, aber das ist doch wahr, Leute. Ja, die Männer, die haben da kurz ihren Spaß und wir haben erstmal 9 Monate härteste Arbeit und dann sind die auch noch enttäuscht. Das finde ich so krass. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ultra schön, dass ihr jetzt so eine Erinnerung habt, weil es ist ja schon so ein krasser Moment, wenn man das erfährt. Und ihr habt es jetzt für immer, könnt ihr euch das angucken, könnt ihr später dann auch eurem Kind zeigen. Ne?
Ja, dass das stimmt.
Das ist eigentlich schon, das ist schon schön. Deswegen, ich verstehe das schon, dass das auch was Cooles ist. Und ich sitze hier auch
also
hier
jetzt
und höre
vor allem
zu
das zweite Mal war, wir waren wirklich nur mit unseren Eltern hier zu Hause. Und es war einfach richtig gemütlich und schön. Das hatte nichts Großes, Aufregendes. Das erste Mal war auch schön mit der wirklich ganzen Familie in einer schönen Räumlichkeit. Aber wenn ich das vergleiche, war mir das viel zu viel. Da war das jetzt irgendwie viel ruhiger. Und ich wusste einfach, ich möchte diesen Überraschungsmoment. Zum Beispiel mein Mann, der hat von vornherein gesagt, hey, wie wär's, es ist voll süß, ne, aber ich saß da so und ich dachte mir so, er meinte so, ja komm, wir gehen einfach richtig schön essen und öffnen da den Umschlag. Ist ja voll die süße Idee, aber ich zu ihm gesagt, nee, das reicht mir nicht. Also, bin ich ganz ehrlich, ich möchte diesen Moment einfach gerne haben. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen so ein Mittelding aus, einfach entspannt zu Hause, ohne viel Tamtam. Aber trotzdem eben diesen Tag zu haben mit der Family. Und das ist wirklich eine schöne Erinnerung. Wir haben auch so einen Fingerprint gemacht, wo jeder gucken konnte oder sagen konnte, was er denkt. Und so ganz viele Bilder und so eine Erinnerungsbox. Das ist irgendwie schon einfach ein schönes Erlebnis. Mhm. Und woran man das Erlebnis knüpft, klar kann ich den Aufreger verstehen, aber ich hätte jetzt auch eine Babyparty selber machen, planen können oder so. Ne? Also Es steht alles sehr in der Kritik. Auch große Babypartys werden immer auseinandergenommen auf Social Media.
Es wird alles, es ist generell egal, was du machst.
Ja.
Auf Social Media wird alles auseinandergenommen. Das ist schon so. Also das ist halt, ja. Und da muss man auch wirklich irgendwann dann sagen, okay, nee, es ist ja trotzdem noch mein Leben und ich entscheide, was ich damit machen möchte und wie ich es leben möchte. Und dann entweder ihr guckt es euch an oder nicht. Also,
ja.
Deswegen, das verstehe ich schon auch total. Und es hört sich wirklich schön an, wenn ich das jetzt so höre, was du erzählst. Aber ihr habt, wenn ich das richtig weiß, schon kommuniziert, dass erstmal die Familienplanung jetzt für euch abgeschlossen ist, oder? Oder könntest du dir vorstellen, dass wenn ihr jetzt ein drittes Kind habt, dass ihr dann nochmal ein Gender Reveal macht, oder?
Also, nee, ich glaube, Stand jetzt können wir uns kein weiteres Kind vorstellen. Also mein Mann der hat auch schon gesagt, als es um den, sag ich mal, Kinderwunsch für das zweite Kind ging, hat der gesagt, es war eher so ein, ja, ich möchte gerne ein zweites Kind, aber du musst das nicht nochmal durchmachen dafür. Also da war von vornherein der Druck komplett raus und das fand ich, also sowieso sind wir in dieser Zeit extrem zusammengeschweißt mit den ganzen künstlichen Befruchtungen, auch wenn das natürlich nicht immer einfach war, aber wir haben dann eine sehr schöne Kommunikation und wir haben von vornherein gesagt, wir probieren das, aber ich verliere mich nicht so sehr wie damals. Und jetzt aber mit der Schwangerschaft, mit dem Hyperemesis, klar, jetzt gerade denke ich mir, oh, ist voll schön, diese ganzen Baby-Looks, vorhin auch wieder mein Outfit abgedreht und so, wenn der Bauch so rausguckt, fühle mich voll wohl, ich finde es so schön. Und dann reminde ich mich an diese Zeit im Krankenhaus und ich habe auch zum Sarkis, also zu meinem Mann gesagt, tu mir einen Gefallen, wenn ich jemals auf die Idee komme, ein drittes Kind zu wollen, zeig mir die Videos, die wir hier gemacht haben, zeig mir die Bilder, kotzend auf dem Klo, zeig mir, wie ich gelitten habe, weil ich glaube, das könnte ich nicht nochmal, also unabhängig, nicht weil es das nicht wert ist oder wert war, aber es war für mich körperlich und psychisch vor allem nicht einfach und klar, ich bin aufgeräumt und so, aber ich mache auch einfach viel Therapie und ich arbeite sau viel an mir selbst und das ist total toll, dass ich dieses Privileg habe, das machen zu können, aber es ist auch anstrengend, muss man mal ehrlich sein und ich glaube, für jetzt würden meine Sorgen, das würden meine Sorgen nicht nochmal aushalten.
Das verstehe ich. Dann machen wir eh erstmal eine Sache nach der anderen. Jetzt kriegen wir es ja erstmal. Ja,
ich gerade sage, jetzt muss ich erstmal das zweite Kind rausbekommen.
Genau. Und dann guckt man weiter. So wie Maria und ich. Wir sind jetzt wahrscheinlich, also wir reden in jeder zweiten Folge darüber, dass wir uns schon wieder ein drittes Kind vorstellen können. In der nächsten Folge sage ich dann wieder, oh nein, oh mein Gott, nein, doch nicht drei Kinder. Ich bin
nach
schon mit den, zwei
nach
Kindern
den, nach
überfordert.
Nach den Sommerferien sagst du wieder nein, um Gottes Willen.
Ja, was habe ich mir da gedacht? Dann bin ich alleine, ohne Kinder. Dann denke ich mir, ich möchte fünf Kinder haben.
Aber ich habe eine Frage. Sorry, wir reden schon so lang. Es ist auch unterschiedlich, aber sagt ihr von 0 auf 1 war krasser oder von 1 auf 2?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, von 0 auf 1 war krasser, weil man ja nicht weiß, worauf man sich einlässt. Also beim zweiten weißt du ja grob, unabhängig davon, wie das Temperament des Kindes dann ist, aber man weiß irgendwie, erstens geht auch alles vorbei. Weißt du, man ist ein bisschen milder mit sich. Man schöpft natürlich auch aus seinen Erfahrungen und macht dann wieder neue, aber man ist entspannter. Und mein Sohn ist wirklich, also wenn ich den als erstes bekommen hätte, weiß ich nicht, ob ich, also nicht, weil er so schrecklich ist, aber er hat so ein krasses Temperament und er will alles wissen und er will alles alleine machen und er ist die ganze Zeit bei mir und ich kann eigentlich nicht mal alleine aufs Klo gehen und so, aber trotzdem ist man entspannter, weil man weiß, es vergeht halt alles. Und guck mal, meine Tochter, die ist jetzt, die wird 17 in diesem Jahr, die hat jetzt das letzte Mal Sommerferien. Nächstes Jahr macht sie dann Abi. Und das ist so, ich hatte mit meinem Mann gestern darüber gesprochen, und gesagt, das ist ein Wimpernschlag. Und plötzlich sind die Kinder groß und die Schulzeit ist quasi gelaufen. Und man denkt so, krass, das habe ich irgendwie alles gar nicht so richtig mitgekriegt. Wo ist die Zeit geblieben? Und beim zweiten, du siehst ja, wie schnell die ersten 3 Jahre jetzt vergangen sind. Beim zweiten will man das noch mehr aufsaugen und noch mehr genießen. Also man ist entspannter.
Ja, ich muss dir zustimmen. Ich finde auch 0 auf 1 ist nochmal härter. Aber ich war auch so eine richtige Partymaus und bin dann plötzlich schwanger geworden. Ja, ich bin ganz wilde Partymaus.
Ist sie heute auch eigentlich
bin
immer
noch? Bin ich heute
noch.
Eigentlich immer noch, aber das darf ich nur nicht so ausleben wegen den Kindern. Da ich in einem stillen Kämmerchen irgendwo im Ausland, wo mich keiner kennt. Ich will aber nach Malle diese Sommerferien. Mal gucken, ob ich das überlebe. Auf jeden Fall, das war der krasseste Switch. Und ich hatte auch ein bisschen so mit Wochenbettdepressionen so zu kämpfen nach dem ersten Kind, weil es eben so unterschiedlich war, das Leben plötzlich. Deswegen, ja. Ich bin mal gespannt, was du dann sagst.
Ich bin auch gespannt. Also ich höre da die unterschiedlichsten Sachen. Ich habe aber auch gerade viele Freundinnen, die gesagt haben, ganz ehrlich, die Schwangerschaft mit dem zweiten Kind war anstrengender zu dem Punkt, wo es dann jetzt da war und dann letzten Endes der Alltag mit zwei Kindern. Das fand ich auch interessant, weil das höre ich auch wirklich sehr oft, dass eher das auch ein Thema war.
Also was ich schwierig finde, also oder was ich nochmal schwieriger finde, ist dann die Partnerschaft mit zwei Kindern, weil bei uns zumindest ist es so, dass wir ganz viel uns aufteilen. Wir haben einen großen Altersunterschied von dem 8-Jährigen zu dem 3-Jährigen, also 5 Jahre. Und dann, die können selten kurz gut miteinander und sonst sind die Interessen noch so unterschiedlich. Und dann macht oft ganz oft mein Mann mit dem einen Kind was und ich mit dem anderen Kind. Und dann leben wir so separate Leben quasi. Und das ist dann manchmal schwierig, da nochmal zusammenzufinden, während man beim ersten Kind mehr teilt irgendwie.
Ja, wobei, also ich würde sagen, beim ersten Kind war das auch so danach, das erste Jahr war so für uns auch als Paar auch richtig so crazy.
Ja.
Und jetzt ist es, gut, nun sind wir ja auch schon 100 Jahre zusammen, aber jetzt ist es wesentlich entspannter. Jeder weiß so seine Rollenverteilung, also was erwartet der eine vom anderen. Und dann ist es auch irgendwie schön zu gucken, wie man sich dann da so organisiert, ohne die Panik zu haben, dass man sich gleich nächste Woche scheiden lässt. Weißt du, dass man dann eben dann sucht, naja, wo hat man Zeit, wo kann man auch mal vielleicht 2-3 Worte geschlossen reden, ohne sich eine WhatsApp zu schreiben, weil das Kind die ganze Zeit dazwischen quakt. Und das Große dann auch. Weißt
das
du,
stimmt.
Kommen ja immer sofort alle auf einmal.
Ich denke immer so, weil ihr so viel schon durchgemacht habt durch diese 11 Versuche vorher und diese ganz schwierige Zeit natürlich, schwanger zu werden durch diese Kinderwunschreise, dass ihr vielleicht schon dieses Zusammenwachsen vorher hattet als andere Paare, die dann nach der Geburt vom ersten Kind erstmal klarkommen mussten. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. War es für euch auch schwierig am Anfang als Paar?
Also wir haben uns schon gut eingegroovt, aber wir mussten uns auch nochmal neu sortieren in dem ersten Jahr, muss ich sagen. Auch weil ich habe komplett voll gestillt und ich habe zwar viel abgepumpt, weil ich auch gerne wollte, ich meine, das ist ja auch wieder so ein Streitthema, dass mein Mann mal die Flasche geben kann und ich mal, weiß ich nicht, wohin kann oder dass ich einfach diese Möglichkeit habe, auch für mich dieses Gefühl von, okay, wenn was passiert oder wenn irgendwas ist, man weiß ja einfach nie. Aber ich muss sagen, dass ich eher ein Thema damit hatte, dass ich immer alles selber machen wollte. Also ich konnte, obwohl das keine Hilfe ist, weil er ist der Vater, ist selbstverständlich, aber ich konnte nichts vom Außen annehmen. Das war viel mir ganz schwer. Und das hat es eher schwierig gemacht, ehrlicherweise. Weil so Sachen wie Einschlafen, Schlafen, also so die Sachen, die, sag ich mal, viel Raum und ehrlicherweise, finde ich, sehr viel Stress eingenommen haben im ersten Lebensjahr oder in den ersten 1,5 bei uns, die habe alle halt ich gemacht. Und es hat sich so eingeschlichen und das war eher dann ein Thema. Aber sonst, muss ich sagen, war es bei uns alles echt gut.
Hast du dir vorgenommen, für jetzt das erste Jahr mit zweitem Kind da etwas zu verändern, dass du vielleicht deinen Mann eher mal die Einschlafbegleitung machen lässt oder so, was sehr schwierig ist, weil besonders wenn man stillt, wollen die Kinder ja immer nur an der Brust hängen. Mhm. Aber hast du dir das vorgenommen?
Ja, ich habe mir tatsächlich generell vorgenommen, da ein bisschen offener zu sein, auch was so meine Mama angeht und so. Ne? Also ich war da wirklich, ich konnte so Unterstützung, die für alle, die mir die Unterstützung angeboten haben, absolut selbstverständlich war. Ich konnte das sehr schwer annehmen. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Und rückblickend hat mich das sehr kaputt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir sehr vorgenommen, dass es diesmal anders sein wird. Aber ich hatte einfach auch Angst. Ich hatte dann, irgendwann war ich wirklich so von diesem ganzen Social Media Gerede, dass ich Angst hatte, okay, wenn er jetzt meine Flasche kriegt, dann will er nicht mal an die Brust. Und dass ich, ne, mich da auch so ein bisschen drin verloren habe, bin ich ganz ehrlich, obwohl das gar kein Thema bei uns war mit Saugverwirrung und so. Ja, und dann war irgendwann halt so ein bisschen der Drops gelutscht. Klar, so tagsüber Schläfchen hat mein Mann auch gemacht in der Trage. Oder Kinderwagen war ganz selten. Also der Große hat schon eher nur an uns geklebt. Und das hat er auch alles gemacht. Aber nachts auch, wenn der wach war und so, ist er auch mit ihm hier durchs Haus gelaufen. So war das jetzt nicht. Aber trotzdem so diese klassische Einschlafbegleitung und so, dieses große Thema Schlaf, war dann halt mein Busen. Und das konnte er mir ja nicht abnehmen.
Das stimmt, ja, das kennen wir auch beide sehr gut. Aber es ist spannend mit dem Thema Saugverwirrung, weil hatte ich auch so Sorge, weil man lässt sich oft so viel einreden, ne, von außen. Es war bei uns auch kein Thema. Das heißt nicht, dass es jetzt bei allen kein Thema ist, das gibt's ja.
Nee.
Aber man darf sich echt nicht zu sehr verunsichern lassen. Aber es ist so schwierig, weil ich bin auch so auf der, hast du ja auch gesagt, du fragst auch deine Freundinnen so, okay, wie war die Geburt? Und ich bin auch so, ich wollte immer alle Geburtsberichte wissen und habe mich so ganz viel eingelesen und bei ganz vielen Foren mitgelesen und so, weil ich das irgendwie so spannend fand. Aber da muss man muss irgendwie diese Gratwanderung schaffen, dass man sich nicht verunsichern lässt trotzdem von den Sachen, die man liest.
Ja, ja, und das war bei mir dann halt irgendwann so. Und ich fand es auch schön, dass diese intensive Zeit so mit dem damals sehr klein zu haben. Mein Mann war in der Zeit halt auch viel weg. Der war jedes zweite Wochenende weg wegen Fußball, hatte halt auch immer Training. Also ich war auch per se einfach viel alleine, ne? Nicht, weil er nicht wollte, sondern weil der halt einfach, der war 3 Wochen nach der Geburt bei der Nationalmannschaft schon. Da war ich hier schon komplett 10 Tage alleine oder auch 2 Tage nach Geburt war der beim DFB-Pokalspiel. So, dann war ich halt mit meiner Mama im Krankenhaus. Also deshalb hatte ich, glaube ich, auch so in mir so dieses, okay, ich will das immer alles alleine machen. Und ich weiß nicht, kennt ihr ja auch, ne, dann macht man ja trotzdem manchmal auch vielleicht einen Vorwurf.
Klar, natürlich. Man will sich nicht helfen lassen und ist trotzdem aber wütend, wenn der andere nicht aus dem Knick kommt, um dir das mal anzubieten. Ja, natürlich.
Genau, und das ist dann das, ja, aber ich finde, also sonst hatten wir keine großen Themen, dafür bin ich auch sehr dankbar, aber wir sind auch sehr kommunikativ, was das angeht, und ich glaube, dass das immer, sowohl in Freundschaften als auch in einer Ehe, dass das immer hilft, dass Themen einfach angesprochen werden, dass man sich bespricht und einmal alles irgendwie los wird, um da einfach auf den Nenner zu kommen. War auch beim Kinderwunsch sehr wichtig, ne? Da wäre das auch nicht gegangen. Ich musste ja von seinen Bedürfnissen wissen, eher von meinen. So, da, wir mussten reden.
Ich glaube, dass das auch wirklich eine Sache ist, weil auch, weil du ja oft noch über Therapie sprichst. Das sind auch so Sachen, die man auch lernt in der Therapie, ne? Also, dass es eben wichtig ist, drüber zu reden. Und das ist auch immer ein Punkt, an dem ich komme in meiner Partnerschaft. Ich auch mal sage, wir müssen drüber reden. Und er selber wehrt sich aber ein bisschen gegen Therapie. Und hat da auch, das ist auch wieder dieser konservative Blick drauf. Noch dieses altmodische Denken, oh, wenn ich zur Therapie gehe, dann gebe ich ja zu, dass ich irgendwas nicht gut funktioniere. Das irgendwie, dass man so ein Wissen mal loslässt, was einem vielleicht jahrzehntelang eingetrichtert wurde, ist gar nicht so leicht.
Ach, da kriegst du ihn noch hin.
Da kriege ich ihn noch hin.
Natürlich.
Anna, wir haben immer so zum Schluss unserer Podcast-Folge so eine Entweder-Oder-Rubrik. Die hast du eigentlich schon perfekt eingeleitet mit dem 0 zu 1 oder 1 zu 2, was ist schwieriger. Deswegen, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die sind ganz super easy und du antwortest einfach ganz schnell.
Mhm.
Okay, also, wenn du, ich fange gleich an mit einer krassen Frage, aber egal, mache ich jetzt einfach, du musst ja auch nicht beantworten. Ich bin so feingefühlig.
Jetzt habe ich aber richtig Angst, ey.
Positiver Schwangerschaftstest, erstmal Bauchkribbeln und Vorfreude oder Sorge?
Sorge.
Was vertraust du mehr, Ultraschallbild gucken oder Tritte spüren? Hatten wir schon so ein bisschen.
Was trotzdem Ultraschall.
Und jetzt ist nicht ganz entweder oder, aber ich finde es hier trotzdem. Was magst du am meisten? Erstes, zweites oder drittes Trimester?
Das dritte Trimester.
Da hat man es dann schon so halb geschafft und man denkt, jetzt geht es hoffentlich bald los.
Ja, nee, gar nicht deswegen. Ja, es ist, glaube ich, bei mir eher dieses so, auch wenn auch da leider, ne? will ich jetzt nicht aussprechen, aber auch da immer noch was passieren kann, auch leider selber schon erlebt in meinem Umfeld. Aber irgendwie, weiß ich nicht, bin ich da angekommener. War auch schon in der Schwangerschaft mit meinem Großen so. Ich weiß nicht. Ja. Da bin ich irgendwie mehr da. Auch wenn es anstrengender ist.
Ja, das verstehe ich. Anna, ja. Gibt es noch irgendetwas, über was du gerne geredet hättest oder was du dir gewünscht hättest, dass wir fragen, was wir nicht gefragt haben?
Nein, ich fand es ein sehr schönes Gespräch.
Dir auch.
Danke, ich auch. Ich hätte noch Ewigkeiten weiter plaudern können.
Ja, ich auch.
Wir wollen jetzt nicht zu viel deiner Zeit stehlen. Und ich mag es immer gerne, wenn Podcast-Folgen eher so kurz und knackig sind.
Ja, das haben wir jetzt nicht geschafft. Haben aber nicht geschafft. Lieber auf alle Fälle.
Eine unserer längsten Folgen.
Ja, aber es war sehr, sehr schön.
Vielleicht hören die Leute ja trotzdem zu. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja. Da bin ich mir auch ganz sicher. Anna, also wir wünschen dir auf alle Fälle für deine letzten Wochen jetzt einfach eine richtig schöne Zeit.
Danke.
Jetzt genieße alles, was auf dich zukommt und hab eine tolle Geburt und fühl dich einfach wunderbar danach. Wir schicken dir ganz viel positive Energie nach Köln.
Dankeschön, vielen Dank und euch auch viel Spaß weiterhin am Set und natürlich auch im Privatleben. Alles Liebe.
Dankeschön, vielleicht sehen wir uns ja dann bald wieder bei GZSZ, das wäre cool. Ja.
Wer also weiß. Ich bin definitiv dabei und freue mich wirklich, by the way, immer wenn da irgendwie Themen, wie als Kinderwunsch da irgendwie mal Thema war, ich finde das richtig toll. Ich erzähle das dann auch immer bei Insta, weil das ist so viel mehr wert, wenn so wichtige Themen in solchen, sage ich mal, Daily Soaps angesprochen werden, weil die das ja auch irgendwie vermitteln sollen, dass es nicht alles perfekt ist, ne? Also ich finde das super.
Ich glaube, man kann sich darauf verlassen, dass sehr bald eine spannende Geschichte bei GZSZ kommt, die sich eventuell auch mit dem Thema Mutterschaft, Elternschaft befasst. Jetzt kann ich den Satz nicht zu Ende bringen, weil ich so lange geredet habe, aber es kommt bald irgendwie was auf euch zu.
So wow, viel darf ich schon mal schon verraten. Gespoilert hier, mhm. Oder was?
Ja, ich weiß nicht, hoffentlich hört nicht RTL zu und ich kriege jetzt eine Vertragsstrafe.
Ich glaube, die hören uns nicht.
Na gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, auch da draußen an alle, die zuhören.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Schickt gerne mal uns Nachrichten, was ihr sonst noch so für Themen gerne hören möchtet, was ihr für Gäste und Gästinnen bei uns haben möchtet. Schaut bei Annas Profil vorbei und schlagt euch wacker. Viel Spaß, Schlaf, Kaffee und Freude.
Heißen Kaffee wünschen wir euch die ganze Woche.
Oder kalten Kaffee, weil es noch heiß ist, Maria?
Nein, heißer Kaffee am Morgen.
Okay, heißer Kaffee am Morgen. Gut. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank. Ciao.